NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt ihr im Studio Holger Beckmann. Herzlich willkommen. US-Präsident Donald Trump ist ja ein Mann, der für sich in Anspruch nimmt, es in jedem Falle besser zu wissen. Das gilt auch für alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat. Trump meint zu wissen, das stimmt so nicht. Klimaschutz ist deshalb Quatsch. So ist das. Dass derzeit Hurricane Irma auf Florida zurollt, nimmt Trump also wahrscheinlich zur Kenntnis, dass Wetterforscher in der zunehmenden Zahl gigantischer Wirbelstürmer ein klares Indiz für Klimaveränderung sehen, das wohl eher nicht. Wir berichten gleich aus den USA hier in diesem Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. EZB-Chef Draghi hat heute in Frankfurt am Main wieder einmal das geldpolitische Orakel gegeben, aber an der Nullzinspolitik noch nichts geändert. Dazu gleich Informationen und unser Kommentar. Außerdem, Europas Außen- und Verteidigungsminister treffen sich in Tallinn und sind sich uneinig mit Blick auf die Türkei und den Fortgang der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara. Europa und der Brexit, das ist eine Aneinanderreihung von Stolpersteinen. Heute wird ein weiterer offensichtlich. Und die Angst sogar vor einem Atomkrieg. Alle blicken weiter gebannt auf Nordkorea, auch und gerade im demokratischen Nachbarstaat Südkorea. Der Papst in Kolumbien und zum guten Schluss, so viel Platz darf und soll sein, der Deutsche Radiopreis heute Abend in Hamburg. Aber zuerst in diesem Radio in die USA, Hurricane Irma. Es sei der längste Wirbelsturm, der je von solcher Stärke und Heftigkeit verzeichnet worden sei, hieß es heute von Wetterexperten. Und auf diese Heftigkeit bereiten sich jetzt auch die Menschen im US-Bundesstaat Florida vor. Denn aus der Karibik nimmt Irma Kurs genau dorthin. Thorsten Teichmann berichtet.
Selbst in St. Petersburg, also an der Westküste Floridas, fast schon auf der Höhe von Orlando, bereiten sich die Bewohner auf Hurricane Irma vor. Ein Handwerker schraubt Holzplatten vor die Fenster eines Hauses. Wir verhindern Sturmschäden bei diesem Fenster, hoffentlich. Die Menschen sind in Panik. Es gibt kein Wasser, keine Batterien, kein Weißbrot.
There is no white bread.
Hurricane Irma gilt als kräftigster Wirbelsturm, der jemals in der Region gemessen worden ist. Und Gouverneur Rick Scott erklärt, Florida braucht freiwillige Helfer, um auf den Sturm und dessen Folgen vorbereitet zu sein.
We've had more than 4,000 volunteers sign up in less than 24 hours.
In den vergangenen Stunden haben sich 4,000 freiwillige Helfer gemeldet. Das ist hervorragend, aber wir brauchen mehr. Insgesamt 17,000 Freiwillige werden gesucht. Ganz offensiv bemühen sich die Behörden, Bewohner in Sicherheit zu bringen. Auf den Keys, den Inseln vor der Südspitze Floridas, ist es offenbar weitgehend gelungen, Häuser und Geschäfte zu evakuieren. Aber auch der Bürgermeister von Miami Beach, Philip Levine, macht Druck im Nachrichtensender CNN.
Get off Miami Beach, whether you're a visitor or whether you are a resident.
Raus aus Miami Beach. Ob Tourist oder Bewohner, die Lage ist ernst. Das ist kein Spaß.
We should not play around this.
Viele Betroffene sind Rentner, sagt Levine. Die Stadt stelle Busse und Rollstühle bereit, um Bewohner in Sicherheit zu bringen.
If you have a pet, bring your pet with you.
Wenn Sie ein Haustier haben, bringen Sie es mit. Wir haben spezielle Schutzräume auf dem Festland, wo Sie Ihr Haustier mitbringen können.
So we don't want to see people leaving their pets at home.
Und während sich die Menschen in Florida vorbereiten, ist das Auge des Sturms bereits an Puerto Rico vorbeigezogen. Die Insel in der Karibik gehört zu den USA. CNN-Reporterin Leila Santiago berichtet von Sachschäden und Stromausfällen.
At this hour, more than 900,000 households on this.
In diesem Moment haben mehr als 900,000 Haushalte keinen Strom und es heißt, die Reparaturen können Wochen, gar Monate dauern. Die Behörden in Florida hoffen, dass ihre Infrastruktur dem Sturm besser standhält. Trotzdem verlassen viele Bewohner den Süden mit dem Auto. Andere versuchen es am Flughafen, so wie Andes Reyes. Ich habe mir gerade ein Ticket gekauft, aber 5 Leute sind noch vor mir. Ich bin auf einer Warteliste. Das Ticket ist aber bezahlt und ich kann auch nicht mehr zurück nach Hause.
I can go home, so.
Floridas Gouverneur Scott hat Spekulationen zurückgewiesen. Die Gefahren des Hurrikans seien von Kritikern des Klimawandels bewusst überbewertet worden. Wir können immer beten, dass diese Stürme ostwärts drehen und die USA nicht berühren. Aber wir tun im Moment genau das Richtige und ich erwarte, dass sich jeder Bürger auf den Sturm vorbereitet. Am Wochenende soll Hurricane Irma voraussichtlich Florida erreichen.
So ist das in dem US-Bundesstaat im Moment. Das billige Geld. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist es ja schon lange ein Dorn im Auge. Und immer wieder hat er deutliche Worte Richtung Mario Draghi, den Chef der Europäischen Zentralbank, gerichtet. Nur Schäuble ist deutscher Finanzminister, Draghi aber europäischer Notenbankpräsident. Und der muss alles im Blick haben. Die EZB hatte heute turnusmäßig Ratssitzung mit anschließender Pressekonferenz. Und auf die Frage, ob das billige Geld nicht doch demnächst etwas teurer wird, da gab es einiges zu antworten, und Forderungen gibt es ja bekanntlich auch. Ursula Mayer.
Die Rufe gerade aus Deutschland werden immer lauter. Die Europäische Zentralbank soll endlich von ihrem geldpolitischen Kurs abweichen. Die anhaltend niedrigen Zinsen sind zum Beispiel für die Banken ein Mühlstein. Ihre Gewinne dürften in den nächsten Jahren deutlich schrumpfen. Das, was sich deshalb viele Banker sehnlichst wünschen, Deutsche Bankchef John Crine bringt es bei einer Tagung in Frankfurt auf den Punkt.
Die Zeit des billigen Geldes in Europa sollte enden.
Doch so einfach, wie es klingt, ist es nicht. Zwar erholt sich die Wirtschaft in der Eurozone zunehmend, da gäbe es also klare Fortschritte, so formuliert es EZB-Präsident Mario Draghi bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Aber es ist die neue Stärke des Euro gegenüber dem Dollar, die den europäischen Währungshütern trotz allem Sorgen macht. Die jüngste Veränderung beim Euro-Dollar-Wechselkurs ist eine Quelle der Unsicherheit. Wir müssen beobachten, wie sich das auf die Preise auswirkt. Seit Anfang des Jahres hat der Euro gegenüber dem Dollar mehr als 13% an Wert zugelegt. Nun fürchten die Währungshüter, dass sich dadurch die Importe in die Eurozone verbilligen. Das könnte die Inflation langfristig schwächen. Mit zuletzt 1,5% lag die Inflationsrate im Euroraum im August unter dem Inflationsziel der EZB von nahe 2%. Und das alles bedeutet für die Notenbanker, sie müssen weiter geldpolitisch unterstützen. Der Leitzins bleibt also bei Null, und auch an den Anleihekäufen rüttelt die Europäische Zentralbank nicht. Nach wie vor kauft sie vor allem Anleihen von Staaten aus der Eurozone und gibt dafür jeden Monat 60 Milliarden Euro aus, mindestens bis Ende des Jahres. Wer sich dazu von EZB-Präsident Draghi weitere Informationen erhofft hat, wird auch diesmal enttäuscht. Der Chef der Zentralbank vertröstet auf später. Wir haben uns kurz darüber ausgetauscht im EZB-Rat. In diesem Herbst irgendwann, ein genaues Datum wollen wir nicht nennen. Höchstwahrscheinlich werden die meisten Entscheidungen dazu im Oktober fallen. Damit wartet die EZB länger als nötig, findet Volker Wieland, Professor für Geldpolitik am House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt. Er fordert, sie sollte möglichst bald öffentlich machen, wann sie mit einem Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik anfängt und wie so ein Ausstieg konkret aussehen könnte.
Es ist einfach wichtig, dass sich die Marktteilnehmer, aber auch Unternehmen, Haushalte darauf einstellen können, wie das mit den Zinsen weitergeht. Und da könnte die EZB deutlich mehr Informationen geben.
Wieland hält es zum Beispiel für sinnvoll, wenn die EZB eine Prognose für die Leitzinsen veröffentlicht. Verbindlich müsse diese ja nicht sein. Das könnte seiner Meinung nach dazu beitragen, dass die Zeit billigen Geldes tatsächlich irgendwann ein Ende finden kann, ohne dass das größere Turbulenzen etwa an den Kapitalmärkten auslöst.
Die Geldpolitik der EZB. Der Kommentar dazu kommt jetzt von Ulrich Ückerseifer.
Wenn's am schönsten ist, dann soll man aufhören. Das gilt für Olympiasieger jenseits der 30 und vielleicht auch für Notenbankchefs und ihre Politik. Mario Draghi hat in den vergangenen Jahren einen richtig guten Job gemacht. Er hat mit seiner Geldpolitik das erreicht, was die Regierungschefs alleine wohl nicht geschafft hätten. Den Zerfall der Eurozone zu verhindern und die Wirtschaft kräftig anzukurbeln. Nullzins plus Anleihe Kaufprogramm, das war und ist der Medikamentenmix für die Eurozone mit den wackeligen Beinen. Inzwischen wächst die Wirtschaft in den meisten Ländern robust. Die Inflationsrate wird in den nächsten beiden Jahren zwar noch nicht bei den angestrebten knapp 2% liegen, aber deutlich über 1%, womit die Gefahr einer Deflation erstmal weit weg ist. Darum sollte Mario Draghi bei der nächsten Pressekonferenz der EZB in 6 Wochen aus meiner Sicht Folgendes verkünden. Punkt 1. Das Anleihekaufprogramm läuft 2018 peu à peu aus. Statt für 60 Milliarden Euro Staatsanleihen werden von Monat zu Monat weniger gekauft, bis man im Laufe des nächsten Jahres irgendwann bei Null ist. Dank besserer Konjunktur und, wenn auch langsam, steigender Löhne und Steuereinnahmen in vielen Ländern können Staaten und Verbraucher etwas höhere Zinsen verkraften. Außerdem werden im nächsten Jahr sowieso die Staatsanleihen einiger Länder knapp, die die EZB noch kaufen könnte. Soll heißen, das Programm ist auch ganz praktisch endlich. Punkt 2. Die Negativzinsen. Sie sollten im nächsten Schritt auch verschwinden. Noch müssen Banken bei der EZB zahlen, wenn sie ihr Geld dort hinterlegen. Damit sollen sie quasi gezwungen werden, mehr Geld zu verleihen. Doch dieser Zwang ist bei ordentlicher Konjunktur nicht mehr nötig. Diese beiden Schritte würden einen sanften Übergang von der Phase der superniedrigen Zinsen in eine Phase der immer noch niedrigen Zinsen bedeuten, und diese würde dann wohl auch noch über Jahre andauern. Es gäbe also auf der einen Seite keinen Zinsschock, auf der anderen Seite würde die Gefahr kleiner, dass sich durch das superbillige Geld neue Spekulationsblasen aufblähen. Und die würden irgendwann sowieso platzen, das würde wieder teuer. Denn auch eine gute Medikamentierung kann böse Nebenwirkungen haben, wenn sie zu lange gegeben wird. Wenn Mario Draghi es schafft, erst die Eurozone gerettet zu haben und dann durch ein rechtzeitiges Beenden der Geldschwemme den Weg in die nächste Krise zu verhindern, dann wäre er wirklich ein ganz großer. Zwar nicht in der Welt des Sports, aber auch in der Welt der Notenbanken könnte es ja stimmen. Wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören.
Kommentar von Ulrich Ueckerseifer. In der Türkei ist heute ein weiterer inhaftierter Deutscher freigelassen worden, aber das ändert insgesamt wenig an der gesamten Lage. Und es war ja Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkandidat, der vor ein paar Tagen im sogenannten Fernsehduell mit der Kanzlerin sagte, wenn er Kanzler wird, dann würde er darauf drängen, dass die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei nicht weitergehen. So weit, so Schulz. Aber das sehen in Europa offenbar nicht alle so, trotz fragwürdigem Kurs der Türkei. Hier ist Europa sich nicht einig. Das ist beim Treffen der Außenminister jetzt in Tallinn heute deutlich geworden. Immerhin bei den Verteidigungsministern sieht das anders aus. Sebastian Schöbel berichtet.
Als Frankreich und Deutschland kurz nach dem Brexit-Referendum der Briten 2016 plötzlich die Idee der Europäischen Verteidigungsunion aus der Schublade zogen, da waren viele EU-Mitglieder wenig begeistert. Denn Landesverteidigung ist bekanntlich rein nationale Angelegenheit, auch in Europa. Und heute? Alles ganz anders, jubelt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen.
Man spürt förmlich, dass fast alle unbedingt mitmachen wollen. Das ist gut. Das ist ein ganz anderer Geist.
Die gemeinsame Kommandozentrale für EU-Auslandseinsätze gibt es schon. Nun sollen auch die gemeinsame Rüstungsforschung und die abgestimmten Verteidigungshaushalte folgen. Bis Oktober sollen sich diejenigen EU-Länder melden, die mitmachen wollen bei dieser sogenannten ständigen strukturierten Zusammenarbeit, kurz PESCO genannt.
Ich bin zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion auf den Weg bringen werden. Das sind historische Momente.
Nun sollen noch möglichst bald die Teilnahmekriterien festgelegt werden, damit bis spätestens Dezember diesen Jahres alles spruchreif ist. Und natürlich werden Ideen für konkrete Projekte gesammelt. Vom verlegbaren Feldlazarett über eine EU-Offiziersausbildung bis hin zur Drehscheibe für Einsatzlogistik. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist zufrieden. Wir haben schon rund 30 Vorschläge bekommen. Wir sind auf einem guten Weg und alle EU-Länder bringen sich aktiv mit ein.
Of active involvement from all member states.
Alle bis auf Großbritannien natürlich, das die Verteidigungsunion lange blockiert hat, mit dem Brexit aber seinen Widerstand aufgegeben hat. Doch während es in Tallinn bei den Verteidigungspolitikern ganz nach dem Wunsch Berlins lief, tat es das in Sachen Türkei nicht. Zwar hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel inzwischen dafür ausgesprochen, die Beitrittsverhandlungen mit Ankara zu beenden, auf Druck von SPD-Herausforderer Martin Schulz. Doch außer Österreich will auf EU-Ebene bisher kein anderes Land diesen Schritt mitgehen. Wien und Berlin stehen ziemlich allein da. Und Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn machte deutlich, vor Ende September wird sich wohl auch kein anderes Land aus der Deckung wagen, denn Europa wartet noch einen wichtigen Termin ab.
Ich bin überzeugt, dass nach der deutschen Wahl hier ein sehr, sehr intensives Gespräch stattfinden wird.
Eine Entscheidung über die Zukunft der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wird in diesem Jahr allerdings ohnehin nicht mehr erwartet, wie die estnische EU-Ratspräsidentschaft erklärte. Es sei denn natürlich, Präsident Erdogan zieht von sich aus eher die Reißleine.
Und wir bleiben in Europa. Der Brexit. Wollen die Briten wirklich raus aus der EU? Manchmal kann man ja Zweifel bekommen. Und wenn man heute Europas Unterhändler Michel Barnier in Brüssel zugehört hat, einmal mehr, dann kann dieser Eindruck sich sogar noch verstärken. Aber nichtsdestotrotz, der britische Beschluss steht. Aber der Weg scheint wirklich schwierig zu sein. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Ich freue mich, Sie wiederzusehen, auch wenn wir uns erst vor einer Woche getroffen haben, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier vor Journalisten in Brüssel.
I'm happy to see you again after only one week.
Vor einer Woche endete die dritte Brexit-Verhandlungsrunde ohne greifbare Ergebnisse. Und dann fügte der Franzose noch schmunzelnd hinzu: Ich hoffe, Ihnen wird das nicht zu viel.
I hope it's not too much for you, huh?
Wenig entspannt und ziemlich genervt wirkte Barnier dagegen, als es um die Brexit-Verhandlungen ging. Denn die kommen derzeit kaum voran. Besonders besorgt äußerte sich der Franzose über die britischen Vorschläge zu Irland und Nordirland. Großbritannien will, dass die EU an ihrer künftigen Außengrenze ihre Gesetze außer Kraft setzt. Ebenso die Zollunion und den Binnenmarkt, sagte Barnier.
The UK wants the EU to suspend the application of its laws, its customs union and its single market.
Das Vereinigte Königreich wolle Irland als eine Art Testlauf nutzen. Für die künftigen Zollbeziehungen zwischen Großbritannien und der gesamten Europäischen Union. Doch das wird nicht passieren, warnte Barnier.
The UK wants to use Ireland as a kind of test case for the future EU-UK custom relations. This will not happen.
Die EU-Kommission fürchtet, dass eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem künftigen Nicht-EU-Mitglied Nordirland dramatische Folgen haben könnte. Wirtschaftlich und politisch. Es gibt auch die Sorge, dass der Nordirland-Konflikt wieder aufflammen könnte. Jahrzehntelang gab es Kämpfe und Terroranschläge zwischen nationalistischen Katholiken und pro-britischen Protestanten in Nordirland. Mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 kam dann der Frieden, der mittlerweile seit fast 20 Jahren hält. Auch deshalb will die EU strenge Pass- und Güterkontrollen vermeiden und die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland so durchlässig wie möglich machen. Der Norden und der Süden müssen auch in Zukunft in allen politischen Bereichen weiter zusammenarbeiten, forderte Barnier.
North-South cooperation will need to be preserved in all policy areas.
In gut einer Woche beginnt die vierte Runde der Brexit-Verhandlungen. Und damit keimen neue Hoffnungen, dass die Gespräche endlich vorankommen.
Karin Bensch berichtete. Nordkorea und sein Atomraketenrasseln. Die Welt starrt gebannt dahin, hofft irgendwie auf Entspannung. Und im demokratischen Nachbarland Südkorea werden Waffen stationiert, die das Regime im Norden beeindrucken sollen. Aber längst nicht alle im Süden wollen diese Waffen wirklich haben.
In strömendem Regen versuchten Tausende von Demonstranten im Süden Südkoreas vergeblich, die Aufstellung amerikanischer Luftabwehrsysteme zu blockieren. Es handelt sich um das modernste Instrument zur Entdeckung und zum Abschuss von Raketen, über das die USA verfügen. Den Aufbau von 6 dieser Einheiten namens THAAD hatte noch die alte Regierung unter Park Geun-hye mit Präsident Obama vereinbart. Unter scharfen Protesten aus Peking und Moskau sowie der lokalen Bevölkerung wurden Ende April die ersten beiden Einheiten installiert. Der neue Präsident Moon Jae-in hatte bis zuletzt gezögert, die übrigen 4 THAAD-Systeme aufstellen zu lassen. Doch unter dem Eindruck des jüngsten Atomtests im Norden ordnete er nun an, alle geplanten Abschussrampen in Stellung zu bringen. Die wütenden Demonstranten verweisen darauf, dass THAAD gegen Angriffe aus Nordkorea nichts nützen wird. Sie befürchten sogar, dass die Systeme Nordkorea zu Angriffen provozieren könnten. Derweil hat in der Hauptstadt Seoul eine internationale Sicherheitskonferenz begonnen. Zur Eröffnung sagte Premierminister Lee Nak-yeon: Einige befürchten, dass Nordkorea eine weitere Interkontinentalrakete zünden wird, diesmal in einem flacheren Winkel, und zwar bereits am 9. September, wenn das Land sein Gründungsjubiläum feiert. Wir erleben schwere Zeiten. Es scheint nicht mehr lange zu dauern, bis Nordkorea sein Atomwaffenprogramm abgeschlossen hat. Wir müssen dringend entscheidende Maßnahmen einleiten, um Nordkorea davon abzubringen. Australiens Verteidigungsministerin Maurice Payne erklärte, die Geduld der Vereinten Nationen mit Nordkorea sei strapaziert. Wie auch die USA und andere unterstütze Australien die Anwendung von Sanktionen. Doch sie hob auch die bestehende Gesprächsbereitschaft hervor. Es ist nie zu spät für Dialog. Ich glaube, sowohl der diplomatische Ansatz als auch die Sanktionen sind wichtig. Man muss zweigleisig fahren und ich glaube, dass eine Reihe von Staaten in der Region und darüber hinaus in diese Richtung denken. Die bedrohliche Situation auf der koreanischen Halbinsel ist auch das Thema eines Treffens, zu dem der russische Präsident Putin Putin, Südkoreas Präsident Moon und Japans Premierminister Abe nach Wladiwostok eingeladen hat. Der Russe gilt als Verfechter einer konzilianteren Haltung gegenüber Pjöngjang.
Informationen von Jürgen Hanefeld. Papst Franziskus, er ist ja tatsächlich so etwas wie der Gegenentwurf zu all dem Streit, all dem Krieg auf diesem Globus. Es ändert freilich alles wenig am Zustand der Welt insgesamt. Franziskus ist im Moment ja unterwegs in Kolumbien, ein Land, das auch viele Jahre lang vom Bürgerkrieg zerrissen gewesen ist. Jetzt schaut es nach vorne in eine hoffentlich friedlichere Zukunft und der Papst will das Seine dazu beitragen. Ivo Maruschik berichtet.
Auch der Weg zum Präsidentenpalast dauert länger als geplant. Der Papst hat das Fenster des Autos heruntergelassen, um den Menschen zuzuwinken, und er lässt den Chauffeur extra langsam fahren. Dabei ist diese Papstreise viel mehr als ein Pastoralbesuch. Sie hat auch eine wichtige politische Aussage. Das sehen auch die Kolumbianer so, die am Straßenrand auf den Papst gewartet haben. Ja, es ist sehr wichtig für die kolumbianische Regierung, dass der Papst sich jetzt hinter den Frieden stellt. Denn es gibt hier viele Menschen, die nicht an den Friedensprozess glauben. Aber auch die müssen endlich diesen Prozess verstehen und dass selbst der Papst den Präsidenten unterstützt. Genau deswegen ist es so wichtig für den Friedensprozess, dass alle sehen, wie groß der Rückhalt auf der ganzen Welt ist. Am Morgen hat der Papst zunächst Präsident Santos und andere führende Politiker des Landes getroffen. Santos betonte:
Colombia es el único país del mundo donde las armas se destruyen y se funden.
Kolumbien ist das einzige Land auf der Welt, in dem wir Waffen einschmelzen und daraus Friedensdenkmäler errichten. Aber der allerwichtigste Schritt steht noch aus, nämlich der erste Schritt zur Versöhnung. Den Krieg zu beenden ist wertlos, wenn wir uns weiter gegenseitig als Feinde betrachten.
De nada vale acabar una guerra, si aún nos vemos los unos a los otros como enemigos.
Der Friedensprozess in Kolumbien hat Santos zwar schon den Friedensnobelpreis eingebracht, seine Politik ist aber in Kolumbien nach wie vor umstritten. Rechtskonservative Kräfte um Ex-Präsident Uribe versuchten bis zuletzt vergeblich, den Papst zu überzeugen, dass der Friedensprozess, so wie er jetzt abläuft, ungerecht und falsch sei, dass die Guerillakämpfer nicht straflos davonkommen dürften. Franziskus ließ sich davon allerdings nicht beeinflussen. Er stellte sich deutlich hinter Santos Kurs.
Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar
Diese Begegnung gibt mir die Gelegenheit, meine Anerkennung auszusprechen für all die Bemühungen der letzten Jahrzehnte, die Waffengewalt zu beenden und Wege der Versöhnung zu beschreiten. Im vergangenen Jahr gab es dabei besonders große Fortschritte. Eine Aussage, die in Kolumbien Gewicht hat, denn damit bezieht der Papst ungewöhnlich deutlich Stellung in einem innenpolitischen Streit. Nach den Gesprächen mit den Politikern steht ein Besuch in der Kathedrale von Bogotá an. Eigens für den Papstbesuch wurde ein berühmtes Marienbild, die Madonna von Chiquinquirá, in die Hauptstadt gebracht. Seit Tagen standen die Gläubigen deswegen vor der Basilika Schlange. Am Nachmittag, also nach deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag, wird der Papst dann in einem Park am Stadtrand die erste große Messe dieser Reise feiern. Die kolumbianische Bischofskonferenz hatte sich auf mehr als 1 Million Gläubige vorbereitet. Bis zuletzt waren allerdings noch viele Karten für diese Messe verfügbar.
Franziskus in Kolumbien. Der Deutschen liebstes Kind, ja, das kann man so eigentlich gar nicht mehr sagen in diesen Zeiten, denn das Auto ist gerade dabei, sich vom Status- und Freiheitssymbol zum Prügelknaben in Sachen Umweltverschmutzung zu verwandeln. Das gilt vor allem für das Auto mit Dieselmotor. Der hat inzwischen dank Dieselskandal seinen Ruf mehr oder weniger komplett ruiniert, und wer im Moment überlegt, sich ein Auto anzuschaffen, der kommt tatsächlich ins Grübeln. Was soll man kaufen? Der Verkehrsclub Deutschland hat heute seine Empfehlung zu diesen Gedanken öffentlich gemacht. Die VCD-Umweltliste, Informationen dazu von André Tonn.
Wer derzeit nicht unbedingt ein neues Auto kaufen muss, ist gut dran, heißt es beim Verkehrsclub Deutschland. Alle anderen sollten sich genau über Verbrauch und Schadstoffausstoß informieren, rät Gerd Lotziepen, verkehrspolitischer Sprecher des VCD. Denn auch aktuellen Modellen droht künftig möglicherweise ein Fahrverbot in Innenstädten. Kauf- und Verschrottungsprämien brächten keine Sicherheit. Käufer sind verunsichert. Dagegen stellt der Verkehrsclub seine Liste von 34 Pkw. Diese kann Lotziepen guten Gewissens empfehlen.
Wir empfehlen batterieelektrische Autos, Benzin-Elektrohybride, wir empfehlen Erdgasautos und wir empfehlen Benziner, die keine Direkteinspritzung haben.
Dazu zählen beispielsweise Hybridmodelle von Toyota und ein Pkw der Marke Lexus. Auch das Erdgasauto aus dem VW-Konzern, der EcoUp, wird als gut befunden. Niemand wird sich hingegen darüber wundern, dass auf der Positivliste kein einziges Dieselfahrzeug steht. Der Verkehrsclub warnt ausdrücklich davor, alte Diesel mit Euro 4-Norm gegen ein neues Fahrzeug mit Euro 6 auszutauschen. Denn diese Pkw würden den gesetzlichen Stickoxid-Grenzwert bei Straßenmessungen um das Mehrfache überschreiten. Und so lautet in diesem Fall das Resümee.
Wir können keinen Diesel empfehlen. Wir können keinen Benziner mit Direkteinspritzung empfehlen.
Benziner mit Direkteinspritzung ohne Partikelfilter hat der VCD als ein weiteres Problem der Autohersteller identifiziert. Diese Technologie soll Benzinverbrauch effektiv steuern. Weniger Kraftstoffverbrauch ist eine gute Sache, lobt Gerd Lotzsiepen. Doch Direkteinspritzung habe einen entscheidenden, einen gefährlichen Nachteil.
Die Fahrzeuge stoßen kleine, ultrafeine Partikel in großer Zahl aus. Diese Partikelchen dringen tief in den Körper ein und schädigen das Herz-Kreislauf-System.
Verringert wird die Gefahr durch Partikelfilter. Doch die werden derzeit nur in wenigen Modellen eingebaut. Hersteller würden den Einbau dieser Partikelfilter verzögern, kritisiert Lotzsiepen. Generell sei das Verhalten der Autobranche alles andere als überzeugend, urteilt VCD-Verkehrsexperte Michael Müller-Görnert.
Insgesamt zeigt das, dass auch im Jahr 2 des Abgasskandals die Autokonzerne ihre angekündigte Transparenzoffensive nicht ernst nehmen. Sie mauern, wenn es darum geht, Daten aus Straßenmessungen herauszugeben.
Unbefriedigend sei auch das Resultat des Autogipfels mit den Kommunen, kritisiert Verbandsvorstand Vassilis von Rauch. Die vom Bund zugesagte 1 Milliarde Euro für den Mobilitätsfonds sei zwar hilfreich.
Trotzdem haben Merkel und Schulz es versäumt, klare Worte an die Autoindustrie zu richten. Und deswegen ist zu befürchten, dass auch die nächste Regierung statt der Gesundheit der Menschen die Autoindustrie schützen wird.
Der Verkehrsclub Deutschland fordert eine wirkliche Verkehrswende. Dazu gehöre seiner Ansicht nach ein Verbot von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2030, ein Abbau von Steuerprivilegien und ein umfassender Ausbau des öffentlichen Verkehrs.
Die VCD-Umweltliste, André Tron berichtete. So, und zum Schluss haben wir jetzt noch was Schönes für Sie, nämlich Hamburg, die Elbphilharmonie, Barbara Schöneberger und viele, viele, die Sie aus diesem Medium und seinen vielen unterschiedlichen Programmen kennen. Sie sind heute Abend Gastgeber und Kulisse für die Verleihung des Deutschen Radiopreises. Denn mal ganz unter uns, Radio hören die Menschen immer noch und das keineswegs weniger als früher, trotz all der anderen Medien, die es da ja inzwischen so gibt.
Nicht nur im Hamburger Hafen braucht es Lotsen, sondern auch in der Elbphilharmonie. Zum ersten und einzigen Mal treffen sich Deutschlands Radiomacher und deren Gäste nämlich in Hamburgs neuem Konzerthaus. Für Barbara Schöneberger, die die Gala auch dieses Jahr moderiert, eine willkommene Abwechslung und gebührende Anerkennung für die mittlerweile 8. Gala.
Das alleine ist schon ja eine Auszeichnung auch nochmal für diese Veranstaltung. Da sieht man auch mal, wie hoch aufgehängt die ist. Dass wir da hingehen, finde ich super.
Draußen im Hafenbecken helfen die Lotsen den Schiffen. Drinnen in der Elfi sind es Gästelotsen. Die größte Gefahr beim Radiopreis ist nämlich, sich zu verlaufen. Der große Elfi-Saal, in dem die Gala stattfinden wird, ist über mehrere Etagen zugänglich. Die Garderoben von Adel Tawil, Vincent Weiss, Anne-Marie, Beth Ditto, Peter Maffay oder ABBA-Mitglied Benny Andersson sind über mehrere Stockwerke verteilt. Deshalb werden alle Stars heute Abend eigene Lotsen haben, die ihnen dabei helfen, sich in den Wirren der Elfi zurechtzufinden, damit sie es pünktlich zu ihren Auftritten auf die Bühne schaffen. Für die Ton- und Lichtproben heute Nachmittag hat es zumindest schon mal geklappt. Anne-Marie hat heute Mittag geprobt, ungeschminkt im bunt gestreiften Glitzerpyjama mit schwarzem Barett auf dem Kopf. Vor ihr war aber Superstar Benny Andersson dran, nach ihr Stargeiger Nigel Kennedy, ganz leger im Trikot des FC St. Pauli. Und auch die ehemalige Gossip-Sängerin Beth Ditto hat ungeschminkt geprobt, in einem blauen Blümchenkleid mit beachtlicher weißer Sonnenbrille im Haar und grell leuchtenden Fingernägeln.
Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder.
Die vorletzte Probe des Nachmittags, das Kammermusikensemble der NDR Radio Philharmonie, zusammen mit den deutschen Popsängern Vincent Weiss, Adel Tawil und Johannes Oerding. Sie werden die Gala zum 8. Deutschen Radiopreis um 7:45 heute Abend eröffnen, wenn sie sich nicht doch noch in den Wirren der Hamburger Elbphilharmonie verlaufen.
und ungeschminkt zu proben, das ist ja im Radio irgendwie sowieso überhaupt kein Problem. Jan Kuhlmann war das über die Verleihung des Deutschen Radiopreises heute Abend in Hamburg. Ab 20 Uhr live auch in vielen ARD-Radiosendern. Und das war für heute auch hier das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.